Ja, guten Morgen zusammen. Also, die Maske ist auch für Bartträger ziemlich unpraktisch. Und ja, Max, du hast das richtig gesagt. Danke fürs Lesen von der Geschichte. Er hat euch aber nur einen Teil vorgelesen, weil der Mann hat nämlich zwei Söhne. Der Vater hat zwei Söhne und das hat er unterschlagen. Ja, das ist gut, da kommen wir eins nach dem anderen drauf. Und ja, wie du sagst, es ist, ich glaube, es ist eines der grössten Gefahren, wenn wir Bibel lesen und wenn wir die Überschrift gelesen haben, denken, oh ja, das kenne ich doch, das ist schon so alt, das habe ich tausendmal gelesen, was soll das noch? Darum lade ich dich ein, dich einzuladen auf das Gleichnis, wo du vielleicht denkst, das kenne ich schon. Vielleicht hat es etwas Neues oder etwas Altes, wo dir neu bewusst wird, drin. Ja, gehen wir auf den Weg miteinander. So, es freut uns sehr, dass wir bei euch sein dürfen, als Familie. Es war ein bisschen früh heute Morgen. Ja, sechs sind wir aufgestanden, oder? Viertel vor. Aber es ist okay. Schöne Berner Oberland verlassen auf Zürich und ja, wir freuen uns, bei euch zu sein. Was meinst du? Jede 15 Minuten zu sein. Jede 15 Minuten zu sein, ja. Mit drei Kindern zählt jede 15 Minuten beim Aufstehen. Definitiv. Ja, die einen von euch oder viele von euch kennen wahrscheinlich den Berner Mundartrocker, den Gölä. Und in einem seiner Lieder singt er im Refrain, ich hätte noch viel blöder da, hätte nichts an mir vorbeigehen lassen, wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich die Zeit nicht für immer habe. Das kennen wahrscheinlich einige, das Lied. Und ich kann mich erinnern, es ist jetzt schon mehr als 20 Jahre her. Da bin ich wirklich noch ein junger Kerl gewesen. Und ganz jung. Und ja, das Lied ist damals so mies, ich würde sagen, unser Lebensmotto gewesen. Wir wollten einfach nichts verpassen. Wir wollten das Leben auskosten. Wir wollten auch keine Grenzen akzeptiert oder gesehen. Einfach das Leben entdecken und Sachen ausprobieren. Und das Mal habe ich aber das Lied nicht an einer Party gehört, nicht an einem Turnfest oder an einem Fußballgrümpelturnier. Nein, das Lied ist aus so grossen Lautsprechern gekommen. Und das Mal bin ich nicht wie normalerweise dazu auf Festbänken gestanden und habe gefeiert mit meinen Kumpels. Nein, es war alles anders gewesen, weil das Mal sind wir an einem Grab gestanden von einem guten Freund, der ganz jung gestorben ist an einem Autounfall. Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und ich mag mich erinnern, es ist plötzlich alles anders gewesen aus einem jungen Leben. Und ich bin an dem Grab gestanden und es war einfach nichts gewesen. Es war einfach schwiegen. Keine Hoffnung, eine Ratlosigkeit, kein Halt, keine Antwort. Ich hatte viele Fragen, aber das ist einfach nichts gekommen. Es war nichts. Und im Angesicht vom Tod ist all das, was wir unser jungen Leben drauf gebaut haben, einfach verpufft. Es war nichts mehr wert. Und wisst ihr, in der Kirche Antworten zu suchen, ja, das ist für mich damals ist gar nicht in Frage gekommen. Unmöglich. Absolut keine Option. Denn Kirche war für mich eigentlich voll mit Heuchlern, die fromm tönt und fromm spielen, aber im Geheimen eigentlich mehr Mist machen wie ich und all meine Kollegen zusammen. Kirche war für mich eine Institution, die einfach gegen alles ist, was Spass macht. Wo schnell andere verurteilen, wo der Moralapostel spielt. Und auch die Bibel war für mich damals ein Märchenbuch. Das habe ich auch offen kommuniziert, ein Märchenbuch geschrieben von Leuten, die irgendwie andere knechten und sich bereichern an ihnen. Und es hat für mich damals eine Strategie gegeben, einen Weg gegeben, das Ganze irgendwie zu verdrängen, das Ganze zu vergessen und einfach weiterzumachen. Noch blöder zu tun wie vorher und das Leben noch mehr auszukosten. Ja, und im Lukas-Evangelium, in dieser Geschichte, in dem Gleichnis, was Jesus da erzählt, da geht es um zwei Söhne und einen Vater. Und es geht um die zwei Söhne, die schon scheint zumindest eine völlig andere Art zu leben gewählt haben. Zwei Wege gewählt haben zu leben. Und es geht um einen Vater, der radikal anders ist, wie von den Zuhörern erwartet. Und ich glaube, der Vater, der will auch mein Vaterbild, aber auch dein Vaterbild verändern und herausfordern. Und ich habe jetzt die Geschichte nochmal mitgenommen, aber die hat Max gelesen, die zwei Söhne vom Vater, der Junge, der da sein ganzes Erbe fordert und dann alles geht verprassen. Und dann am Schluss sich bei den Schweinen findet im Stall wirklich am Ende von seiner Selbstverwirklichung ankommt und wieder heimgeht zum Vater und dort angenommen wird und sie feiern das Fest. Und dann hat es aber noch den zweiten Sohn, der sieht, dass wir das Fest gefeiert und ja, da ist Singen und Tanzen und Musik und der zweite Sohn, der versteht nicht, was das soll, oder? Und wird dann ein bisschen verrückt und fragt sich, wieso feierst du das Fest? Oder für den Sohn, der eigentlich all dein Geld verprasst hat und jetzt machst du das Fest, wenn der heimkommt und er kann das nicht verstehen. Er ist frustriert und hässig. So viel die Geschichte im Lukas-Evangelium. Und die zwei Söhne, die stellen jetzt zwei Wege dar, wie wir Menschen leben können. Und der Vater, der steht für Gott in dem Gleichnis. Und wenn ich zurückdenke an die Situation am Grab von meinem Freund, dann hat es eigentlich für mich auch nur zwei Wege gegeben, wie man leben kann. Rebellisch, frei, selbstbestimmend oder eben brav, fromm und moralisch angepasst. Und der Jüngere von diesen beiden Brüdern, der wählt jetzt den Weg von der Selbstentdeckung und der Selbstfindung. So ganz nach dem Motto vom Göllen, ich hätte noch viel blöder da. Der Ältere dagegen, der Weg von der moralischen Anpassung. So wie ich damals die Leute wahrgenommen habe, die aus dem Dorf am Sonntag in die Kirche gerannt sind. Es sind zwei Lebensstrategien, die unterschiedlich scheinen, doch sie haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick meint. Denn beide haben etwas Grundlegendes nicht verstanden. Und zwar die bedingungslose Liebe und Annahme vom Vater. Beide Söhne rebellieren gegen den Vater. Beide sind dem Vater Freund und beide sind eigentlich nur auf eins aus, zwar auf Sachen, auf Güter, auf die Segnungen vom Vater, aber nicht auf den Vater selber. Beide haben nicht begriffen, wer und wie der Vater ist. Und ich glaube wirklich, das ist eines von unseren Hauptproblemen. Wir haben nicht gecheckt, wer und wie der Vater ist. Und das gilt nicht nur für Söhne, sondern auch für Töchter. Es gilt immer, wenn ich Sohn sage, sind auch Töchter gemeint. Wir haben nicht gecheckt, wer der Vater ist. Und die zwei Söhne, die zeigen uns zwei Lebenseinstellungen, die man auch hier in Bülach in der Schweiz findet. Der Weg von der Selbstverwirklichung und der Selbstfindung, das ist heute top modern, oder? Aber es sind oft Menschen, die so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Querdenker, die Aussteiger, der Freigeist, man findet sie in der Musik, in der Kunst, aber auch im Sport, aber auch in der Wirtschaft. Das sind so die, die ein bisschen neu denken, die Sachen, so Start-ups ins Leben rufen. Und dann gibt es den Weg von der moralischen Anpassung. Ja, das sind bei uns wohl eher so die Anständigen, die Anpassten, die gegen an Tradition, nach dem Maßstab der Gesellschaft leben. Vielleicht auch die guten Bürgerlichen oder sogar noch die Religiösen, die am Sonntag vielleicht in die Kirche gehen. Kein Fisch essen da kein Freitag. Warum, wissen sie zwar nicht, aber sie essen keinen Fisch. Sie sind gut bürgerlich. Und dann gibt es auch Mischformen. Oder im Laufe eines Lebens kann es natürlich zu Wechsel kommen. Das nennt man dann Midlife Crisis. Oder wenn so aus gut bürgerlichen Familienvätern wieder junge Wilde werden mit einer Harley und Lederjacke. Das ist dann so Midlife Crisis. Und beide von diesen Lebenseinstellungen, so unterschiedlich sie scheinen, beide Wege haben nicht verstanden, wer Gott ist und wie er ist. Und beide leben getrennt von dem Vater. Sie sind auf ihre Art dem Vater Freund. Und im ersten Teil der Geschichte geht es um den Jüngeren. Und die Fehler vom Jüngeren, ich weiß nicht, wie genau ihr zugelassen habt, oder Max gelesen hat, aber die Fehler vom Jüngeren, die sind den meisten eigentlich klar. Von damals, aber auch heute. Oder er fordert vom Vater das Erbe. Er will das Erbe haben, er will die ganze Kohle haben, die ihm zusteht. Und das ist heute, damals noch etwas anderes gewesen als heute. Weil heute ist so ein Erbvorbezug etwas eher Gängiges, oder? Und es wird oft gemacht, wenn ein Kind ein Haus kauft oder so. Aber er hat ja nicht nur einen Teil wollen, er hat alles wollen. Er hat einfach alles wollen, was ihm zusteht. Und das ist eigentlich gleichbedeutend gewesen mit dem Wunsch, dass der Vater tot wäre. Dass der gar nicht mehr da wäre. Denn ein Grossteil von dem Vermögen, das war ja nicht auf der Bank gewesen, in Form von Geld, sondern in Form von Ländereien, von Schüren, von Tieren. Das war angelegt gewesen, so. Und das musste zuerst verkauft werden, zu Geld gemacht werden. Und das hat grosse Einbußen bedeutet für den Vater. Und ich glaube, da war recht auch viel Herzschmerz dabei gewesen. Und er musste vielleicht seine Lieblingskuh verkaufen. seinen Lieblingsacker hergegeben, dass der Sohn das Geld bekommen hat. Und es war auch Scham dabei gewesen, weil der Vater hat vor seinem ganzen Dorf das Gesicht verloren. Denn jeder hat das gewusst, dass da ein jüngerer Sohn ist, der alles haben will. Aber der Vater, der hat nicht wie damals üblich reagiert auf so eine grosse Beleidigung. Er hat nämlich den Sohn nicht einfach zurechtgewiesen oder hat ihn rausgerührt. Nein, er hat ihm das gegeben, was er gefordert hat. Und der Sohn, der hat jetzt alles Geld genommen und ist auf seinen Selbstverwirklichungs-Ego-Trip. Für den Vater hat er sich überhaupt nicht mehr interessiert. Absolut nicht. Ich brauche keinen Vater. Ich bin mein eigener Herr. Und er hat mit dem Geld um sich geworfen, hat in Saus und Braus gelebt. Und ich glaube wirklich, der hat sich gefühlt wie ein kleiner König. Weil er hat sich ja alles leisten können. Er hat sich von niemandem etwas sagen lassen. Ich mache, was ich will. Ja, solange Geld da war. Nur solange Geld da war. Und so viel anders ist es doch heute auch nicht. Manch ein Lotto-Millionär, dem geht es nach dem Gewinn, ein paar Jahre nach seinem Gewinn, geht es schlechter wie vorher. Oder auch, ihr müsst mal im Internet googlen nach prominenten Leuten. Und dort werden ihr fündig nach so vielen Menschen, die zoberst oben an dieser Selbstverwirklichungsleiter nachher sind. Sie haben alles. Sie haben Geld, sie haben Häuser, sie haben Partner, sie sind berühmt und schön, aber dann abstürzen bis zum Selbstmord. Die Liste ist unglaublich lang, also ich verschrecke selber, wenn das ich ist. Und Jesus sagt hier uns auch in wenigen Sätzen, Geld und Besitz machen dich nicht wirklich glücklich. Sie sind nicht das, was du wirklich brauchst, tief in deinem Herz. Ja, wir brauchen Geld, auch ich. Ich habe heute Morgen schon zu Morgen gegessen, ich bin da hingefahren, das alles braucht Geld. Aber viele Menschen leben doch einfach nur für das, um sich noch mehr Sachen leisten zu können und noch mehr Geld zu verdienen. Schaut, Geld ist ein guter Diener, aber er ist ein schlechter Meister. Und viele sagen jetzt, jawohl, das stimmt, Geld allein macht nicht glücklich. Aber trotzdem rennen wir jeden Tag der Kohle hinten an, unterwerfen dem alles, tanzen mit dem goldenen Kalb und verlieren uns immer wieder in dem Hamsterrädli von der Wirtschaft, wo es einfach geht um mehr und mehr und mehr. Und viele Menschen leben wie der jüngere Sohn in dieser Geschichte. Weit, weit weg in einem Land, wo weit weg ist vom Vater. Wünscht sich eigentlich der Vater, der gäbe es gar nicht. Der wäre tot. Sie leben so, als gäbe es keinen Vater, keinen Gott. Sie ignorieren ihn, denken, den gibt es gar nicht. Bauen ihr Leben aufs eigene Fundament. Und genau so habe ich im Fall auch gedacht. Genau so. Ich habe gedacht, ich brauche keinen Gott. Ich brauche keine Religion. Das ist nur etwas für arme, dumme, schwache Leute, die selber nicht denken können. Und selber nicht etwas auf die Reihe bringen. Und vielleicht hörst du ja zu und du lebst oder du denkst so ähnlich und identifizierst dich in dieser Geschichte klar mit dem Jüngeren von diesen beiden. Oder du bist da und denkst, hey, wenn du wüsstest, Ralf, ich habe schon so viel Mist dargestellt und so viel Seich gemacht in meinem Leben, Gott kann mich unmöglich lieben. Unmöglich. Oder Gott, wenn du wüsstest, was mir alles zugestoßen ist, wie viel Leid ich erfahren musste, du willst mich gar nicht, du kannst mich gar nicht wählen. Und wenn du so denkst, dann möchte ich dir sagen, ja, das, was du brauchst, ja, das ist definitiv keine Religion, das brauchst du als Letztes. Aber das, was du brauchst, ist ein wahrer, liebender Vater. Und du brauchst es zuhause, wo du angenommen bist, bedingungslos angenommen bist. Und viele Menschen, das entdecke ich immer wieder, sie haben so eine falsche Vorstellung von Gott. Sie denken, es braucht so ein gewisses moralisches Level, oder? Dass man sich Gott nähern kann. Ein gewisser frommer Standard, den wir einhalten müssen, dass wir zu Gott kommen können. Wisst ihr, Jesus sagt uns in diesen Versen, das ist absoluter Blödsinn. Das ist absolut Blödsinn. Gott fordert nie nicht Perfektionismus. Perfektionismus fordert immer nur wir Menschen. Gott fordert nie Perfektionismus. Und der Selbstverwirklichungstrieb vom jüngeren Sohn, wo endet der? Der endet im Schweinestall. Er ist aufgeschlagen in der harten Realität des Lebens. Alle seine Träume, alle seine Wünsche, die er hatte, sind einfach zerplatzt, wie Seifenblasen. Er ist einsam, er ist verlassen und er ist dreckig. Und er erinnert sich an früher. Er denkt, hey, Mein Vater, er erinnert sich an den Vater und er macht sich einen Plan, wenn er wieder heimkommen kann. Oder wenn er zumindest kann als einfacher Arbeiter ganz unten wieder heimkommen und eingesetzt werden vom Vater. Er macht einen Plan, wenn er die Gunst vom Vater wieder gewinnt, weil auch der jüngere Sohn denkt genau so. Der jüngere Sohn denkt, er müsse zuerst den Vater irgendwie wohlwollend stimmen, dass er heimkommen kann. Und er macht sich einen Plan, legt alles zurecht, wie er es sagt und wann er es sagt, wie er sich entschuldigen kann, so dass er einfach kann wieder anfangen, seine Schulden abschaffen als einfacher Tagelöhner. Die Reaktion vom Vater, die ist krass, die ist radikal anders, wie erwartet. Der Vater, der wartet jetzt nicht daheim und macht und schafft einfach weiter, sondern der Vater, der sehnt sich. Jeden Tag sehnt er sich, dass sein verlorenes Kind zu ihm heimkommt. Der Vater steht jeden Tag im Haus und schaut in den Horizont und er sehnt sich mit seinem ganzen Herz, dass der verlorene Sohn endlich wieder zu ihm kommt. Er hält Ausschau nach ihm, jeden Tag. Und wo er den Sohn sieht, wo er ihn sieht kommen, dann gibt es kein Halten mehr für den Vater. Er rennt ihm entgegen. Und er umarmt ihn und er küsst ihn. Und seine Freude ist so groß, dass er wieder da ist. Und schaut, der Sohn, der kommt aus dem Schweinestall. Der stinkt. Der ist dreckig. Und das ist dem Vater so egal. Und ein Vater von damals, der ist auch nie gerannt. Das machen nur heutige Väter. Aber dem Vater von damals, der ist nie gerannt. Das ist völlig etwas gewesen, das hat man nicht gemacht. Aber er rennt zu seinem Sohn und seine Freude ist riesig. Der Vater rennt zum Sohn, bevor der seinen Entschuldigungsplan ablassen kann und bevor der Buss tun kann. Es ist nicht Buss, wo die Liebe vom Vater hervorbringt, sondern es ist die Liebe vom Vater, wo Buss hervorbringt. Die Liebe vom Vater, sie verändert alles. Und ich glaube wirklich, wenn wir anfangen zu verstehen, und das ist mir jetzt auch egal, wie lange du schon das Gleichnis liest und wie viel mal du das schon gelesen hast, aber wenn wir anfangen zu verstehen, wer der Vater ist, wie der Vater ist, wie sehr er dich liebt und wie wertvoll du bist in seinen Augen, hey, das wird unser Herz, es muss sich öffnen. Und dann lassen wir das Licht von dem Vater auf unsere Narben und auf unsere Wunden in unserem Herz scheinen. Und ich weiss, ich, du, jeder da innen hat Wunden und Narben. Wir haben zerplatzte Träume, wir haben Wünsche, die nicht in Fülle gegangen sind. Wir haben Schmerzen, wir haben Sachen, die uns Menschen angetan haben, die uns einfach wehtun, Sachen, die niemand weiss. Und wenn Gott darf da drauf scheinen, wenn seine Liebe darf da drauf scheinen, hey, dann kann Heilung passieren. Aber auch auf die Sachen, wo wir Täter gewesen sind. Und nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Und der jüngere Sohn, der braucht keinen 10-Punkte-Plan oder so in 10 Schritten zum perfekten Leben. Nein, das braucht er nicht. Wisst ihr, das Einzige, was er braucht, ist sein Herz. Gott will nie mehr wie dein Herz. Das längt. Das längt vorig. Gott liebt dich und er sehnt sich nicht nach nichts mehr, wie dass du heimkommst. Und wisst ihr, das Spannende ist ja, du bist nie weiter weg wie ein Schritt von Gott. Du bist nie weiter weg wie ein Schritt. Der Paulus sagt es so in Römer 5,8. Er sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jesus ist gestorben, wo wir noch im Schweinestall gehockt sind für uns. Hat er gesagt, ich sterbe für dich, dass du kannst heimkommen. Und Gott liebt dich so sehr, dass es seinen Sohn gehabt. Sein einziger Sohn. Und Jesus, der den Tod am Kreuz den Weg frei gemacht hat zum Vater. Und der Weg war versperrt durch all den Mist, den wir immer wieder machen, das, was ich immer verbocke, das, was du verbockst. Das ist wie eine Wand zwischen uns hineingestanden. Und Jesus hat die Wand runtergerissen. Und Jesus ist der Weg zu deinem Zuhause. Er ist der Weg zu einem wahren, liebenden Vater. Schau, ich bin in meinem eigenen Leben, ich bin tausende Schritte in die falsche Richtung gelaufen. Tausende Schritte von Gott weg. Ich habe mit meinen Händen und ich habe mit meinem Maul ganz vielen Menschen weh gemacht. Wo war Gott gewesen in all dieser Zeit? Wo? Immer einen Schritt hinter mir. Ich musste nicht alles zurücklaufen. Ich musste nicht zuerst fromm leben. Das Einzige, was ich machen musste, ist, ich musste stehen bleiben, mich umdrehen und da war Gott. Und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, hey Ralf, sorry, so kannst du nicht kommen. Du gehst das erste Mal wieder dort hin, tust dich entschuldigen, tust da sein Tor und ich lebe das erste Mal perfekt und komm dann wieder. Nein, das ist nicht Gott. So ist er da gestanden. Mit einer Liebe und mit einer Annahme, die ich nie vorher erleben durfte, die ich nie nicht gekannt habe. Und ich durfte erleben, was es heisst, heimzukommen. Und schaut, wir haben so ein verdrehtes Bild von Buß und Umkehr und auch wir Christen. So, du musst deine Sünden bekennen. Hey, du musst jetzt, weil wenn du es nicht machst und etwas vergisst, ist, Gott hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als zu warten, bis du ein Zeichen machst und dann haut er dir eins auf den Deckel. Nein, du darfst deine Sünden bekennen. Du darfst, das ist das absolute Vorrecht. Und schau, das ist das Einzigartige am christlichen Glauben. Du darfst abladen. Du hast jemanden, wo du dein Herz ausschütten kannst, der dich nicht verurteilt, der nicht sagt, wieso hast du das gemacht? Oh nein, das kannst du nicht machen. Du darfst kommen. Mit all dem Zeug, wo wir immer mit uns rumschleppen. Und da hat es viel Zeug, wo wir in unseren Köpfen mit rumschleppen. Verletzungen, Sachen, die wir gemacht haben. All das dürfen wir abladen. Jesus ist gestorben für deine Taten, wo du Täter gewesen bist, aber auch für deine Wunden, wo du Opfer gewesen bist. Und Gott liebt dich und er ist gnädig und barmherzig. Und schaut, Gnade und Barmherzigkeit, das sind Wesenszüge von Gott. Das sind Charaktereigenschaften von ihm. Gnade ist, nicht das zu bekommen, was ich verdient habe. Und Barmherzigkeit ist das zu bekommen, was ich eben nicht verdient habe. Tönt kompliziert, ist aber einfach. Verdient haben wir was? Verdient haben wir alle ein Leben getrennt von Gott, ein Leben im Schweinestall. Und wisst ihr, was wir bekommen? Wir bekommen ein ewiges Zuhause durch Jesus. Eine unglaubliche Liebe und einen Vater, wo wir einfach kommen dürfen mit allem. Und eine Annahme im Hier und Jetzt. Und wenn du da bist oder zuhörst und du merkst in deinem Herz, hey, ich will heim. Ich will einfach heim. Ich will zu dem Vater heim. Ich bin irgendwo weit weg verloren in einem fremden Land. Dann komm zum Vater. Dann komm zurück zu ihm. Aber auch wenn du da bist und merkst, in einem Bereich von meinem Leben finde ich mich immer wieder in dem Schweinestall. Immer wieder, egal was das für ein Bereich ist in deinem Leben. Dann möchte ich dich auch einladen. Komm heim zum Vater. Bring ihm in einem einfachen Gebet all das, was du auf dem Herz hast. Und gib ihm dein Leben. Was hindert uns daran, heimzukommen? Was hindert uns daran, heimzukommen zu dem Vater? Und wenn du das willst, dann möchte ich dir am Schluss von der Predigt ganz praktisch auch die Möglichkeit dazu geben und mit euch zusammen beten. Und die Geschichte, die sagt uns auch, was passiert, wenn ein Mensch heimkommt. Und schau, das ist etwas, was ich liebe am christlichen Glauben. Christlicher Glaube ist Freude. Es ist Fest. Es ist eine Freude, die nicht an unsere Umstände gebunden ist. Und genau das passiert in Vers 24. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Hey, die haben das Fest gefeiert. Eine mega Party gefeiert. Und genau das passiert, wenn eine jüngere Tochter oder ein jüngerer Sohn heimkommt. So, und wenn das jetzt eine Hollywood-Story wäre, dann wäre jetzt fertig. Weil jetzt ist das Happy End. Der Sohn ist heimgekommen, alle sind vereint. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute, oder? Aber etwas, was ich auch liebe an der Bibel ist, sie beschönigt das Gesicht von uns Menschen nicht. Sie redet ehrlich aus dem Leben, wie wir Menschen sind. Weil da gibt es nämlich noch einen zweiten Sohn. Und von dem erzählt Jesus auch in den Versen 25 bis 32. Das lesen wir schnell zusammen. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Das ist der Text zum zweiten Sohn. Der geistige Zustand von dem älteren Bruder ist wahrscheinlich gleich oder noch schlimmer und noch vergifteter wie der vom Jüngeren. Denn er verkörpert den Weg von dieser moralischen Anpassung und auch er versteht nicht, wie und wer der Vater ist. Er hat ihm immer gedient. Er hat dem Vater immer gedient. Er hat alles gemacht, was verlangt worden ist. Er hat sich geschuftet und er hat abgemüht. Und sein Problem, das ist jetzt nicht eine klare, von außen ersichtliche Übertretung von den 10 Geboten oder so ein klares Leben in Sünde. Nein, sein Problem, das ist viel tiefer. Viel, viel tiefer. Denn sein Problem ist, er erhebt sich über den jüngeren Bruder, er stellt sich über ihn und er macht sich so zu seinem eigenen Gott und er macht sich so zum Richter. Er war stolz auf seine vielen frommen guten Taten, er war rechthaberisch, eifersüchtig und selbstgerecht. Und Jesus zeigt uns hier eigentlich auf, das Gegenmittel von schlecht sein, das ist jetzt nicht einfach gut sein oder besser wie andere. Oft, wenn du auf der Straße oder mit Leuten redest, hörst du den Satz: Ich habe ja noch niemanden umgebracht, ich bin doch nicht so schlimm. Das habe ich oft schon gehört. Es gibt viel Schlimmere wie mich. Also jüngere Brüder, oder, die nur Seich machen, die Drogen nehmen, die Einbrüche machen. Aber ich habe doch ein anständiges Leben. Wisst ihr, das ist genau die Haltung des älteren Brüder. Das ist genau seine Haltung. Ich bin viel besser als mein jüngerer Bruder. All die Zeit habe ich geschafft. All die Zeit habe ich mich bemüht. Was hat er machen? Was hat der ältere Bruder machen? Er wollte den Vater manipulieren, er wollte ihn dazu bringen, er wollte ihn beeindrucken durch sein frommes Leben und durch seine guten Taten. Hey Vater, du musst mich segnen. Wenn es einer verdient hat, dann ich. Ich habe es verdient, mehr als alle anderen. Und ich bin überzeugt, er hat seinen Dienst nie als Freude empfunden, sondern immer als Pflichterfüllung. Und ich habe Befürchtung, dass unsere Kirchen, unsere Gemeinden voll sind mit älteren Brüdern. Oder mit Christen, die zumindest Tendenzen haben zum Verhalten des älteren Brüdern, wo irgendwie das noch nicht runter ist ins Herz, wo im Kopf verstanden haben, wer der Vater ist, aber irgendwo gibt es einen Filter da im Hals. Und das ist nicht runter, es ist nicht ins Herz. Was es heisst, wer der Vater ist, wo in Gott einen strengen Chef sehen und sich als kleiner Arbeiter, oder, der sich zuerst mal anackern muss. Es gibt auch viele, die Jesus einfach mehr als Vorbild nehmen oder Inspiration, aber nicht als Herr und Erlöser. Die eine Geisteshaltung haben: Ich gehorche, ich bin fromm, aber Gott, ich brauche etwas von dir. Du musst mich segnen. Und mir hat einmal ein älterer Mann gesagt, der für mich wirklich, er hat ein beeindruckendes Leben gehabt, ein moralisch gutes, höherstehendes Leben, so wie ich es so beurteilen konnte, von aussen. Das ist immer von aussen. Aber der Mann, der hat auch viel erreicht in seinem Leben. Und er hat mir gesagt, wenn das Einhalten von den 10 Geboten und Spenden an Bedürftige nicht langen, um in den Himmel zu kommen, dann eben nicht. Hey, dann eben nicht. Was hat er machen? Er wollte durch seine frommen Taten und guten Werke am Kreuz vorbeikommen. Er wollte durch sein anständiges Leben Jesus zum Weg ausgehen. Und gegen gute Taten ist nichts zu sagen. Wenn du viel Gutes tust, hey super, mach weiter, cool. Auch in unserer Geschichte sagt der Vater nichts gegen die guten Taten, die der ältere Sohn tut. Das Problem ist die Haltung, die hinten dran steht, die Motivation, das Wozu, das Wofür er das macht. Er macht alles, um Segnungen zu erhalten und er macht alles, um besser dazustehen als die anderen. Und das ist, glaube ich, etwas, was du dich fragen in deinem Dienst, in dieser Aufgabe, wo du Dienst hast. Erstens, wer hat mir den Auftrag gegeben? Habe ich den Auftrag von Gott, was ich mache? Und wozu mache ich das, was ich mache? Dass Gott verherrlicht wird oder dass ich Ansehen gewinne und ich besser dastehe wie andere? Und ältere Brüder, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht freuen können über Jüngere, die heimkommen. Sie denken nämlich von sich selber, moralisch besser zu sein, theologischer zu sein, einfach in allem schon ein bisschen besser zu sein als die anderen. Sie haben keine Liebe zu den verlorenen jüngeren Brüdern und Schwestern. Weil was wäre die Aufgabe gewesen? Was wäre die Aufgabe gewesen von einem wahren, älteren Brüder? Von einem richtigen älteren Brüder. Seine Aufgabe war gewesen, den Jüngeren zu suchen. Ihn zu suchen und ihn heimzuholen zum liebenden Vater. So wie es Jesus gemacht hat, Lukas 19,10. Denn der Sohn des Menschen, Jesus, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Suchen und retten, was verloren ist. Das wäre die Aufgabe gewesen von älteren Brüdern. Und schaut im Matthäus-Evangelium, die letzten Worte von Jesus im Matthäus-Evangelium, das sind ja oft die wichtigen auch, wenn man das Letzte etwas sagt. Ganz am Schluss gibt er nämlich der Gemeinde, der Kirche, genau diesen Auftrag. Menschen zu suchen und zu retten. Menschen die Botschaft zu erzählen von Jesus. Menschen heimzubringen zum Vater. Menschen ein Obdach zu geben, für sie da sein. Menschen heimzuholen, das ist unser Auftrag. Ältere Brüder, die leben nicht auftragsorientiert, die leben problemorientiert. Oder sie wissen ganz genau, was die richtige Musik ist. Wie das muss aussehen, so ein Gottesdienst. Was für eine Form er muss haben. Und sie sind oft sehr, sehr stolz auf ihre reine, wahre Lehre, die sie haben. Schaut, ich bin als erstes für biblisch fundierte Lehre. Aber jede Lehre, die nicht Jesus Christus zum Zentrum hat, die nicht zum Zentrum hat, dass Menschen dürfen heimkommen, dass sie gesund werden, wo nicht ein Rettungsschiff ist. Jede Lehre, die nicht auftragsorientiert ist, die nicht zum Ziel hat, dass Menschen den Vater finden, die wird irgendwann schräg, sie wird religiös und sie wird irgendwann gesetzlich. Lehre dient nur zu einem Zweck, dass wir als Kirche den Auftrag umsetzen können. Und ist niemals Selbstzweck. Niemals Selbstzweck. Es geht nie, dass ich mein theologisches Köpfchen aufblasen kann, bis es platzt. Nie. Niemals. Es geht immer um ihn. Und es geht immer um seine Kirche. Es gibt nicht meine Kirche, es gibt nur seine. Und die ist weltweit. Und die ist riesig. Und die ist gross. Und da gehört von Afrika, Indien, Schweiz, überall jenste Leute dazu. Und das liebe ich so an meinem Job im Credo. Hey, wir haben teilweise Menschen von Indien, wir haben sie von Afrika, von Jemen. Und wir stehen zusammen und jeder betet in seiner eigenen Sprache. Und das ist so genial. Weil du als Brüder und Schwester kannst zusammenkommen und zusammen kannst den Gott loben. Lehre dient immer, dass wir den Auftrag umsetzen. Immer. Und ich bin überzeugt, das ist auch die Daseinsberechtigung von der Kirche, von der Gemeinde. Schau, ich fahre jetzt nicht allzu oft hier durch. Ich bin, glaube ich, schon lange nicht mehr da durchgefahren. Und ich habe mega gestaunt. Da aussen. Wenn ich für euch, ihr seht es immer, oder? Aber da aussen, da entsteht ein mega Quartier. Bühli Nord. Hey, da ziehen die Leute an, was da vorne schon alles Menschen wohnen. Mega cool. Und ich kann euch eins sagen, Bühli Nord braucht kein frommes Biotop. Wo die Fischli im Kreis schwimmen, sich gegenseitig fressen und untergehen. Nein, das brauchen sie nicht. Bühli Nord braucht lebendiges Wasser. Sie brauchen die Botschaft von Jesus. Und sie brauchen Menschen, die ein Ohr haben. Menschen, die Zeit haben für ihre Nöte, für ihre Sorgen. Weil ich weiss etwas. Ich habe so lange Elektrokontrolle gemacht in der Stadt Zürich. Und ich bin so viele Häuser hergekommen. Und wenn ich etwas weiss, da kommen Leute hin, die haben Sorgen, die haben Nöte, die haben Fragen. Bühli Nord braucht Vaterliebe. Menschen, die sie zum Vater heimbringen. Und wenn ich etwas gemerkt habe in dieser Corona-Zeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Menschen sind so mega offen. Sie sind bereit. Sie sind bereit, um von Jesus zu hören, um von dieser Liebe vom Vater zu hören. Ich frage mich einfach, sind wir es auch? Sind wir auch bereit? Und ältere Brüder, die zeichnen sich dadurch aus, alles Mögliche zu tun, aber nicht der Auftrag. Nicht der Auftrag. Nur schon, was da alles für Meinungen kursiert zu diesen Corona-Massnahmen. Unglaublich, oder? Die Massnahmen sind streng, die Massnahmen sind zu wenig streng, man sollte noch das machen, oder der Bundesrat ist das, der Bundesrat ist jenes, gegen Impfen, für Impfen, und ich will überhaupt nichts abschwächen wegen dem Corona. Gar nicht. Aber wisst ihr, was da für Leserbriefe geschrieben werden, einfach Christen, Mails verfasst, Berichte geschrieben. Hey, so viel Energie, macht es einfach puff in Nebenbaustellen. Schaut, impfen ja oder nein, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Weil, die Frage ist eine andere. Dient es dazu, den Auftrag zu leben? Dient es dazu, dass Menschen heimkommen oder nicht? Das ist die Frage. Und wenn du dazu eine Impfung brauchst, dass Menschen den Vater finden, hey, dann mach eine. Und wenn nicht, dann lass anderen den Vortritt. Bei älteren Brüdern ist auch oft viel Eifersucht da über andere, die mehr Anerkennung haben, mehr Freiheit, mehr Erfolg haben. Bin ich eigentlich ein grosser Mangel da von dieser Liebe vom Vater. Und solange wir das Heil, solange wir uns das Zuhause bei Gott verdienen wollen, und schau, das kann sehr selbstaufopfernd aussehen, das kann sehr fromm aussehen, aber solange wir selber verdienen wollen, das funktioniert nicht. Da ist keine Freude, da ist kein Fest und da ist kein Tanz. Und ich erschrecke wirklich auch über mich selber. Auch in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Ich entdecke bei mir immer wieder so ältere Brüder-Tendenzen. Und das sind Bereiche, wo keine Freiheit da ist. Wo keine Freude da ist. Das könnte Unversöhnlichkeit sein. Eifersucht, Neid, der tiefe Wunsch im Herz, Geert, bewundert, bevorzugt zu werden. Nach Meinung gefragt zu werden, jemand zu sein, auch in der Kirche. Bereich, wo ich Angst habe, gedemütigt, übersehen zu werden oder korrigiert und vergessen und ausgelacht zu werden. Und ich glaube wirklich, oft steht mein egoistisches Herz und meine Angst im Weg, dass Jesus durch mich wirken kann. Und ich bete sehr oft, bete ich, Herr Jesus, hilf meinem Ego, auf die Seite zu stehen. Dass du kannst wirken, dass du gross wirst und dass Menschen dich finden dürfen. Es sind Bereiche in unserem Leben, wo einfach keine Milch und Honig fließen und wo man definitiv aussen am Fest stehen. Und es kann jetzt sein, dass du heute Morgen da bist oder zuhörst und merkst, ja, in dem oder jenem Bereich, ich bin vielleicht doch mehr ältere Brüder, als ich es eigentlich gerne wahrhaben möchte. Aber dann möchte ich einladen, auch zum Fest kommen. Zum Fest einzukommen. Denn auch beim älteren Sohn ist die Reaktion vom Vater verblüffend anders. Stell dir mal vor, es wird ein Fest gefeiert. Der Sohn ist draus. Was macht der Vater? Der Sohn ist draussen, er trotzt wirklich wie so ein kleines Kind. Und er ist verrückt und er sagt, hey, weißt du was, das Fest, das hätte ich verdient. Ich alles gemacht. Der verprasst deine Kohle mit Huren und machst das Fest für ihn. Das steht mir zu. Und was macht der Vater? Er verlässt sein eigenes Fest. Und das war undenkbar. Das war eine Beleidigung für alle anderen Gäste. Er verlässt sein Fest, geht raus zu seinem trotzenden Sohn und sagt, komm hier, komm hier, komm du zu mir hier. Die Liebe vom Vater ist unglaublich gross, auch zum Älteren von diesen beiden. Aber etwas, was mich ein bisschen beunruhigt bei dieser Geschichte, und ich glaube, etwas, was uns auch aufwecken will, ist, dass das Ende von dem älteren Bruder lässt Jesus offen. Wir wissen nicht, ob der ältere Bruder heimgekommen ist, ob er am Fest teilgenommen hat oder ob er immer noch draußen steht und rumtrotzt. Und ganz ehrlich habe ich den Eindruck, dass der FG Bülach im Moment an so einer Kreuzung steht, an einem Scheidepunkt, wo es vielleicht darum geht, draußen zu sein in Zukunft oder am Fest teilzunehmen. Draussen zu sein oder führen zu schauen und jetzt kommen zum Vater. Und schaut, die Entscheidung, ob wir reinkommen oder draussen bleiben, die fängt hier an. Hier, in meinem und in deinem Herz. Es fängt bei uns an. Und ich glaube wirklich, heute Morgen ist Gott auch, streckt uns die Hand her und sagt, hey, komm hier. Ganz egal, was war, ganz egal, was passiert ist, lass es hinter dir und komm ganz neu zu mir heim, zum Vater. Und wenn du hier bist und merkst, in dem oder jenem Bereich in meinem Leben denke ich und fühle ich wie der ältere Bruder. Ich bin stolz, ich bin rechthaberisch, ich bin eifersüchtig, selbstgerecht und vielleicht dient es dir auch, wenn du einfach mal überlegst, im letzten halben Jahr dein E-Mail-Verkehr, durchgehst im Kopf, was du ausgesagt hast über Brüder und Schwestern, was du ausgesagt hast über Kirche, was du, keine Ahnung, über deine Mitmenschen denkst. Geh das mal durch und vielleicht merkst, hey, Unglaublich. Ja, ich bin mein älterer Bruder, wenn ich will. Und ich frage mich wirklich, wie viel Frieden haben wir genau für diese Haltung schon geopfert? In unseren Ehen, mit unseren Kindern, aber auch in der Kirche, in der FG Bülach. Und wenn dir das bewusst wird, dann möchte ich dich einladen von Herzen, heiz das Fest. Und auch in einem Gebet, das alles vor Gott zu bringen. Und ganz neu, persönlich, aber auch als FG, als Kirche, auftragsorientiertes Leben. Und schau, auftragsorientiertes Leben, das bedeutet jetzt, ganz praktisch, bei jedem Mail, das du schreibst, bei allem, was du sagst an einer Versammlung, allem, was du sagst in einem Gebetskreis oder in einem Hauskreis, wo auch immer, frag dich immer eine Frage. Dient es einem Auftrag? Dient es dazu, dass Menschen gerettet werden, dass Jesus kennenlernen darf? Ermutige ich mit dem, was ich mache und sage, meine Geschwister, dass sie frei werden, den Auftrag zu leben oder nicht? Denn unser Auftrag ist es, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Das ist unser Auftrag. Und dem untersteht alles. Und wenn es das nicht tut, wenn das, was du sagen willst, oder das, was du als E-Mail vorbereitest, dem nicht dient, dann gibt es beim Computer so eine coole Taste, löschen. Und die gibt es auch im Kopf, die wäre dort, bring es ans Kreuz. Leg es ab. Und frag dich bei allem, dient es, den Auftrag zu leben oder nicht. Und egal, ob du jetzt Jüngere oder einer Älter oder irgendein Mischmasch bist, wenn wir begreifen, wer und wie Gott ist, hey, das verändert alles. Und ich hoffe, wir werden zusammen heimkommen und zusammen weitergehen. Und dann möchte ich mit euch zusammen beten. Und schaut, das Gebet, ich habe noch ein Gebet mitgebracht. Das Gebet, das ist absolut keine magische Formel oder so. Wirklich nicht. Aber es soll uns einfach helfen, unser Herz zu öffnen und das von Gott zu bringen. Und ich werde dich bitten, wenn du kannst, das mit mir zusammen zu beten. Und ich bin überzeugt, wenn man das als Kirche betet, laut, aber aus dem Herzen betet, nicht einfach nachplappern, sondern aus dem Herzen, laut, dann hat das eine Kraft, dann hat das eine Wirkung. Dann, ihr könnt in die Kirchengeschichte schauen, ihr könnt mal in die Kirchengeschichte schauen. Jede Erweckung, bevor etwas Grosses passiert ist, hat es eine Bußbewegung gegeben. Es sind Menschen angestanden und haben gesagt, ich beuge mich vor dir, Vater. Und ich lebe ganz neu mit dir. Und ich möchte dich einladen, das zusammen zu beten. Und ich bitte euch aufzustehen dazu. Wenn du nicht kannst oder nicht willst, dann musst du das auch nicht machen. Und ich komme jetzt extra zu euch runter, weil ich bin wirklich nichts Besseres. Ich gehöre dazu, wir gehören alle zusammen, wir sind alle im gleichen Boot. Und wir machen das so, ich sage einen Satz vor und ich bitte euch, den nachzusprechen. So laut, wie es geht. Also, Vater im Himmel. Ich habe realisiert, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich möchte heimkommen. Vergib mir bitte all meine Sünden. Und wasch mein Herz rein. Ich lege alles vor dich hin. Und gebe dir mein Leben. Ich glaube, dass du, Jesus, für meine Schuld gestorben, lieblich auferstanden bist und lebst. Und ich nehme deine Vergebung für mich in Anspruch. Von jetzt an sollst du, Jesus Christus, König in meinem Herzen sein. Befreie mich, Herr Jesus, von dem Wunsch, geehrt, bewundert und bevorzugt zu werden. Befreie mich, Herr Jesus, von der Angst, gedemütigt, übersehen, korrigiert, vergessen und belächelt zu werden. Ich gebe dir meinen Stolz, meine Selbstgerechtigkeit und meine Eifersucht. Hilf mir bitte, meinen Nächsten höher zu achten als mich selber. Danke, Jesus. Amen. Hey, mega cool, mega cool. Ich glaube wirklich, das hat eine mega Kraft. Und vielleicht musst du das immer wieder beten, wenn du merkst, hey, die älteren Sohnbereiche, die wollen wieder zu viel Raum hinein. dann bete es wieder, bring es zu Gott. Und ich glaube wirklich, es ist ein Freudentag. Wenn man das von Herzen beten könnte, ist es fest im Himmel. Und so möchte ich auch vorwärts gehen. Und so sehe ich auch die Effige Bülach, wie ich vorwärts gehen kann. Zusammen, auftragsorientiert, fokussiert auf den Auftrag. Seite an Seite gehen wir vorwärts und lassen all die Sachen hinter uns. Und ich freue mich, was Gott hier macht. Hier mit dir macht, aber auch hier mit der FG Bülach macht. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus Christus, Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der das aus dem Herzen können beten. Und ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst und uns ernst nimmst. Und ich danke dir, Vater, dass du der einzige liebende Vater bist auf dieser Welt, die es gibt. Wir alle haben einen Vater und wir alle haben eine Vaterwunde. Und du möchtest, dass wir ein Vaterwunder daraus machen, weil wir dich kennenlernen. Und du hast uns befreit und befähigt, Geschwister zu sein, so unterschiedlich, wie wir auch sind. Und wir dürfen zusammen vorwärts gehen. Und das ist ein mega Freudenfest, Herr. Und das Leben mit dir ist ein Leben in Freiheit. Und es ist ein Leben, das unglaublich spannend ist und herausfordernd ist. Weil wir dürfen mit einem unendlich gnädigen, barmherzigen Gott unterwegs sein, wo alle Macht gibst im Himmel und auf Erden. Und so danke ich dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich danke dir, dass wir zusammen als Geschwister dein Reich bauen dürfen. Auch in Bülach, Herr. Amen.